Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Jede Nacht im Radio und immer als Podcast. Herzlich willkommen zu Kultur vom Tage. Und Berlin, die Hauptstadt, versteht sich ja gerne als Kulturhauptstadt der Republik. Aber dieser Status könnte in Frage gestellt sein, wenn wahr wird, was der Senat in Berlin ankündigt, nämlich im nächsten Jahr 131 Millionen Euro zu sparen im Kulturhaushalt. Ich bin verabredet mit dem Kultursenator der Stadt, der dies politisch verantworten muss. Ich will von ihm wissen, warum er diese historischen Einschnitte nicht verhindern kann. Dann waren wir auch noch bei der Ex-Kanzlerin Angela Merkel, die zum ersten Mal ihre Memoiren präsentierte. Übrigens genau dort, wo heftig gespart werden soll, nämlich im Deutschen Theater in Berlin. Wir wollen wissen, welches Bild sie da von sich selbst gezeichnet hat. Zwei Themen für diese Sendung und noch mehr natürlich. Berlin muss massiv sparen. 3 Milliarden Euro, davon 131 Millionen bei der Kultur. 131 Millionen, das sind 12% des gesamten Kulturetats. So viel wie noch nie in 20 Jahren. Tiefe Einschnitte in das Kulturleben dieser Stadt. Ja, das Kulturleben, das ja so entscheidend ist, auch für das Selbstverständnis der Stadt und die Ausstrahlung auch. Kein Bereich ist ausgenommen. Große und kleine Bühnen, aufwendige Projekte wie kleine Initiativen. Wir haben ausführlich darüber berichtet. Auch über die Proteste, die es inzwischen schon gab und die fortgesetzt werden sollen in der Kulturszene, Demos, Petitionen mit zehntausenden Unterschriften. Die Schaubühne zum Beispiel, die eine sehr hohe Auslastung verzeichnet, nämlich teilweise bis zu 90-95%, ist bemerkenswerterweise besonders hart betroffen, könnte sogar in die Insolvenz rutschen. Darüber haben wir gesprochen, unter anderem mit dem Intendanten Thomas Ostermeier.
Man stellt sich natürlich täglich Fragen, die da heißen: Will die Stadt dieses Theater? Will die Stadt dieses Theater unter meiner Ägide? Aber in der Tat sehe ich in den Kürzungen auch eine politische Agenda, weil es wird, so nehme ich das wahr, der Kultur in dieser Stadt ganz klar gezeigt, was dieser Senat glaubt, die Kultur für einen Stellenwert hat.
Und fragen wir doch mal denjenigen, der das Ganze politisch zu verantworten hat, nämlich Joe Czarlo, der Kultursenator von Berlin von der CDU. Schönen guten Abend.
Einen wunderschönen guten Abend.
Was können Sie bei diesen massiven Kürzungen, die jetzt geplant sind, die jetzt auch vom Senat erst einmal beschlossen sind, die aber erst einmal durchs Parlament noch müssen, was können Sie noch abwenden?
Ja, also wir haben uns zunächst einmal auf ein Verfahren geeinigt, bei dem wir jetzt in den kommenden Tagen und Wochen im Parlament schauen werden, ob es Anpassungen der Konsolidierungslisten geben kann. Die Voraussetzung dafür ist natürlich, dass wir juristische oder aber auch objektiv technische Unmöglichkeiten haben. Und dann ist es möglich, volumengleiche Umschichtungen durchzuführen. Das ist der Hauptaugenmerk, den wir jetzt miteinander ausverhandeln werden. Wenn ich sage miteinander, dann hat das was mit den Sprechern der SPD und der CDU zu tun. Und ich bin meiner Senatsverwaltung natürlich auch immer, wenn es um die Umsetzung und die entsprechenden Bewertungen der technischen und juristischen Unwägbarkeiten geht, mit dabei, ganz klar.
Also volumengleiche Umschichtungen. Ich interpretiere das so, dass es vielleicht einige Einrichtungen nicht ganz so hart treffen wird. Es Verteilungen geben wird auf mehr Schultern, oder was heißt das konkret? Ich meine, es gibt ja einige, die sehr hart getroffen sind, die Komische Oper zum Beispiel, der Sanierungsstopp, aber auch das Deutsche Theater, die Schaubühne,
das Theater
an der Parkaue für Kinder und Jugendliche. Es gibt ja einige, die richtig, richtig heftig getroffen sind.
Absolut. Also wir haben einige Härten dabei. Sie haben ja schon einige genannt. Nehmen wir mal ein Beispiel Deutsches Theater. Da sprechen wir von Streichen von 3 Millionen, was einen Spielbetrieb unmöglich macht. Diese 3 Millionen müssen wir jetzt ausverhandeln, weil es geht darum, ob dieses Haus weiter spielen kann oder nicht. Eine solche Ankerinstitution im Herzen unserer Stadt. Und wir suchen nach Möglichkeiten, wie wir das machen können, prüfen halt wirklich alles Mögliche, was machbar ist.
Was wäre denn machbar?
Da sind wir mitten im Prozess. Was bedeutet es, wenn dieses Haus plötzlich schließen muss? Da sind ja Verträge dran gebunden. Gerade fürs nächste Jahr sind ja auch schon Premieren gesichert. Und eine Ad-hoc-Entscheidung zieht ja unwahrscheinlich viele Nachwehen mit sich. Und das ist in unserer Verantwortung, das eben genau zu hinterfragen um dann zu einer guten Lösung zu kommen.
Denn es sind ja auch heftige Folgekosten, ne? Wenn man jetzt plötzlich so hart dort einschneidet in den Etat. Die Folgen sind ja heftig, Ausfallhonorare, aber auch die Zerstörung von Projekten, von Dingen, die man vielleicht mittel- und langfristig angebahnt hat, gerade bei größeren Häusern. Die haben ja langfristige Planungsprozesse, also Deutsches Theater sowieso, Schaubühne, aber auch komische Oper, die ja gerade, wo das Haupthaus saniert wird. Also wenn man jetzt einschneidet, heißt das ja Folgen für die nächsten 3, 4, 5 Jahre, oder?
Ja, und das haben wir uns ja nicht leicht gemacht. Wir sind ja in einer Situation, in der das Land Berlin nicht in der Lage ist, den Haushalt ohne diesen Nachtragshaushalt zu stemmen. Das ist eine Situation, die haben wir uns nicht gewünscht, aber das ist eine Situation, mit der wir jetzt eben umgehen müssen. Und es ist für uns einfach auch wichtig, den Gedanken der Stabilität für die Gesellschaft hochzuhalten, und damit ist in guten Zeiten eigentlich auch immer Vorsorge verbunden. Diese Vorsorge wurde in der Vergangenheit nicht so berücksichtigt, dass wir jetzt mit harten Maßnahmen leider durchgreifen müssen, um zu verhindern, dass wir in 26 gar nicht mehr hier in Berlin die Kultur erleben können. Deswegen gehen wir jetzt hart rein in 25. Ich glaube schon, dass wir in dem weiteren Prozess das ein oder andere werden abwenden können. Ich denke, das ist wichtig. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass es schon zu Härten kommen wird. Und wir haben auch einige Maßnahmen, die wir schlichtweg verschieben müssen. Und da sind wir auch schon bei der Komischen Oper, wo wir uns Gedanken machen, wie wir es hinkriegen, dass wir diese Baumaßnahme auf der einen Seite sichern, aber auf der anderen Seite der Tatsache gerecht werden, dass das Land und dass der Haushalt diese Mittel eben nicht ausreichen kann für die kommenden Jahre. Und das übereinander zu legen und eine gute Lösung für Berlin und für die Komische Oper zu finden, das ist das, was uns jetzt gerade aktuell sehr beschäftigt. Und unser Ziel ist eben, den Bau weiterhin aufrechtzuerhalten. Unser Ziel ist eben auch, die Komische Oper in der Bärenstraße zu halten. Das ist gar keine Frage.
Nehmen wir mal das Beispiel Komische Oper, wo ja schon saniert wird seit letztem Jahr. Und wenn man jetzt das stoppen würde, dann würden doch die langfristigen Folgen tatsächlich noch viel verheerender sein. Also jetzt einen Bau zu stoppen, bei all den Verträgen, die man auch mit den Baufirmen hat, die Planung etc., wir wissen, was das bedeuten kann. Da muss man vielleicht den gesamten Bau neu planen, und dann wird es doch am Ende auch für den Steuerzahler, auch für die Bürgerinnen und Bürger noch deutlich teurer. Betrifft das nicht auch viele andere Projekte? Wenn man jetzt einschneidet, werden die Folgen gravierend sein.
Sie haben doch vollkommen recht. Wir müssen uns doch mit den Realitäten auseinandersetzen und nicht mit Wunschszenarien. Natürlich wissen wir, dass wenn es zu einem Baustopp kommt, dass die Folgekosten, die entstehen, um ein Vielfaches höher sein werden. Das wollen wir vermeiden. Aber wir können uns schon fragen, warum ist das denn so passiert? In der Vergangenheit wurden mehrere Großprojekte parallel gestartet, ohne sich Gedanken darüber zu machen, wie die Ausfinanzierung in einigen Jahren sein wird. Und dann kommen wir mit Blick auf 2025 in eine Situation, wo wir feststellen, dass das Land Berlin, der Staat, nicht über die Mittel verfügt, um diese Projekte wie geplant durchzuführen. Und dann ist es wichtig, jetzt sich zu überlegen, was kann sich das Land Berlin leisten und wie kann es sich leisten. Und das gilt übrigens für alle Zuwendungsempfänger. Und das ist eine Situation, die nicht nur von der Kultur eine völlig neue Denke verlangt, sondern eben auch von vielen, vielen Menschen in Deutschland, die in eine Situation, in eine wirtschaftliche Situation geraten, die für sie auch unvorhersehbar war. Wir hören doch gerade, was bei Ford passiert mit den Entlassungen von 9.000 Menschen oder bei Bosch mit den Entlassungen von 5.500 Menschen oder die 3 Werksschließungen von VW. Wir kriegen doch mit, wie der Krieg in Ukraine seine Auswirkungen mit den Geflüchteten hier in Berlin hat, was natürlich auch die Haushaltskasse belastet. Dass das richtig ist, dass wir uns um die Menschen kümmern, ist das eine. Aber natürlich ist das auch etwas, was gestemmt werden muss. Die Kultur ist ja auch etwas, was ein Teil der Gesellschaft ist. Kultur ist mitten im Leben. In der Kultur
werden die Realitäten. Ja, das ist ja nichts Abstraktes.
Hier werden die Realitäten ausverhandelt für die Menschen und mit den Menschen.
Es ist auch ein Ort der Begegnung und es ist auch ein Ort des sozialen Austauschs, auch ein Treffpunkt. Und wir reden ja jetzt nicht nur von der sogenannten Hochkultur, vielleicht wie in der Komischen Oper, wo eben vielleicht bestimmte soziale Schichten vor allem hingehen, sondern wir reden auch von der Kultur im Kiez vor Ort, wo viele Menschen angesprochen werden, wo es Austausch gibt, die auch eine soziale Funktion hat, auch das Ausgleich und der Integration.
Absolut, absolut. Und ich glaube aber, wenn wir wissen, dass wir mit 1,1 Milliarden einen Rekordhaushalt letztes Jahr verabschiedet haben und jetzt mit 130, 131 Millionen weniger auskommen müssen, dann ist das sehr schmerzhaft, weil für viele eine neue Realität ab kommendem Jahr entsteht, die schmerzhaft ist. Aber wir können uns nur in dem Rahmen bewegen, wie die Mittel zur Verfügung stehen. 130 Millionen weniger, das war vielleicht nicht die Apokalypse, die wir hochbeschworen haben.
Und aber das sind 12% des gesamten Kulturetats für die Hauptstadt der Bundesrepublik, die ja für Kultur auch steht. Das ist nicht nur ein sehr starker Standortfaktor, es trägt auch zum Charakter dieser Stadt bei, die ja auch tatsächlich genau das ausstrahlt, auch international ausstrahlt, nämlich das Kulturleben.
Absolut, das sind Härten, aber die Gesamtkultur in Berlin wird deswegen nicht zum Erliegen kommen. Die Kultur wird sich neuen Herausforderungen stellen müssen. Die Intendanten und Institutionsleiter werden sich andere Gedanken machen müssen, als sie sich möglicherweise bisher in einem kleineren Umfang gemacht haben. Wir werden uns auch Gedanken machen müssen, wie wir beispielsweise Sammlungsbeständen zentralisieren können, um halt einfach auch Doppelstrukturen zu verhindern. Wir werden uns überlegen, wie wir mit Räumen umgehen. Ja, wir werden uns überlegen, wie wir mit geringeren Mitteln auskommen und wie wir es schaffen, einen Wissenstransfer zu vermitteln für diejenigen, die mit dieser Situation vielleicht im nächsten Jahr überfordert sein werden. Und da wollen wir hier vom Hause auch eine Resilienzkonferenz an den Start bringen. Aber erlauben Sie mir vielleicht noch einen kleinen Nachtrag. Wir haben hier in Berlin einen unglaublich großen Club, das ist das Berghain. Das ist privat finanziert und hat hier eine weltweite, unglaubliche Zugkraft für die Stadt Berlin. Vielleicht kann man ja auch sich überlegen, wie gehen die Leute, die Clubs betreiben, und die stehen ja auch unter Druck, wie gehen die eigentlich mit diesen Situationen um und durch ein geschicktes Networking auch voneinander lernen.
Kann man das auf Bühnen zum Beispiel, auf Theater beziehen, auf Museen, die ja nicht einfach wie Clubs geführt werden können, sondern die nochmal vor ganz anderen Herausforderungen stehen?
Absolut.
Und wo man nicht immer nur auf die Profitabilität schauen muss, sondern auch wirklich auf die künstlerische Qualität, auch auf die ästhetische Wirkung, auf langfristige Dinge. Also nicht alles ist tatsächlich mit einem privatwirtschaftlichen Maßstab bewertbar.
Wenn man das von der Metaebene betrachtet, ja, aber wenn man konkret reingeht, kann man sich schon fragen, die Opernstiftung beispielsweise hat eine Struktur, bei der ein Netzwerk mehrerer Opernhäuser zusammengekommen ist, um Doppelstrukturen zu vermeiden. Und das ist passiert nach der letzten großen Haushaltskrise, wurde die Opernstiftung gegründet. Die bündelt also die Ressourcen aller Opernhäuser. Warum machen wir das beispielsweise nicht mit den Bühnen? Ist eine Idee und das muss sozusagen aus den Häusern selber kommen, aber vielleicht kann man dadurch wahnsinnig viel Geld sparen. Man kann sich beispielsweise auch das Ticketing anschauen. Es gibt Häuser, die haben flexibles Pricing, wo natürlich auch diejenigen, die vielleicht weniger im Geldbeutel haben, auch natürlich berücksichtigt werden und die Teilhabe gesichert ist am kulturellen Leben in Berlin. Das darf ja kein Elitenprojekt bleiben, aber trotzdem kann man sich überlegen, ist das möglich, dann an der anderen Stelle vielleicht noch mehr Mittel einzuholen. Es soll nicht alles teurer werden, aber man kann sich eine Flexibilität aneignen, sodass man bei denjenigen, die schon viel haben, auch mehr abschöpfen kann. Und diejenigen, die eben nicht so viel haben, weiterhin auch nicht mehr viel bezahlen müssen. Und das setzt voraus, dass man vielleicht auch mal neue Wege geht.
Aber das ist ja erstmal nur eine, in Berlin, wenn man sich die Berliner Kulturszene so anschaut, ist das ja eher eine kleinere Gruppe derer, die tatsächlich vielleicht nicht auf jeden Euro gucken müssen, auch teure Tickets bezahlen können oder wollen. Aber wenn man sich die freie Szene anschaut, die kleinen Projekte, die Off-Bühnen, all das, die ja mit kleinen Zuschüssen, mit kleinsten Zuschüssen, wir reden davon, ein paar tausend Euro vielleicht, selbst ausbeuterisch arbeiten, wenn dort gekürzt wird, dann hat das ja einen so heftigen Einschnitt und die Menschen, die das dort betreiben, die tun das wirklich nicht, um auch nur annähernd etwas Geld zu verdienen, sondern einfach nur, um ja ihren künstlerischen Ambitionen nachzugehen und ein anderes Publikum auch anzusprechen, was eben mit den großen Bühnen nicht angesprochen wird.
Da gebe ich Ihnen recht, aber wir waren ja erstmal bei denen, die sich das leisten können. Ne? Also bei den Bühnen, wo so etwas möglich und machbar ist. Und wenn Sie mir dann beipflichten, dass man diese Form von einem modernen Ansatz auch bei der Ausschöpfung der Tickets gehen kann, dann haben wir schon mal einen gemeinsamen Punkt. Und ich bin auch bei Ihnen, dass es natürlich auch Kunstformen gibt, die nicht auf Monetarisierung aus sind, die eine Ausverhandlung der Realität auf einer völlig anderen Ebene machen. Und natürlich müssen wir als Senatsverwaltung, als Politik darauf schauen, dass diese Form der Kunst auch weiterhin geschützt ist.
Also Flexibilisierung, Zusammenlegung, vielleicht auch am Ticketing etwas tun. Ich vermute mal, Sie werden auch darauf zielen, dass Fördervereine aktiver werden sollten, dass Sponsoren eine andere Rolle spielen sollten?
Ja, Sie haben einen guten Punkt genannt. Schauen Sie, gerade in Berlin haben ja die großen Häuser auch viele Fördervereine. Die Fördervereine können ja auch auf diese neue Situation ja auch mal vorbereitet werden. Es gibt viele Menschen in Berlin, die durchaus auch in der Lage sind, in der Kultur zu investieren, wenn man die richtige Sprache beherrscht und die Wertschätzung auch zum Ausdruck bringt. Warum geht man da nicht miteinander in einen Dialog und bereitet sich auf das vor, was kommt? Denn eines ist klar, wir haben jetzt diese Absenkung um 131 Millionen.
Bei der bleibt es auch.
Und diese Linie wird fortgeschrieben. Die Gesamtsumme bleibt. Genau, diese Linie wird fortgeschrieben. Wir haben dieses Jahr schon Mittel, die wir hinzuziehen können, um diese Härten, weil nächstes Jahr schon die Pläne gemacht sind bei den meisten Häusern, um damit wir das ein bisschen abfedern. Also für 25 können wir diese Mittel heranziehen. Es gab extra Töpfe, es gibt aber halt eben auch Rücklagen. Das wird 26 anders sein, dann muss es auch eine strukturelle Veränderung geben. Und diesen Prozess muss man jetzt lostreten. Und ich verspüre eine große Unruhe, wenn dann insbesondere auch viele, die in den vergangenen Jahren in Verantwortung standen und diese Resilienzstrategie nicht konsequent umgesetzt haben, jetzt auf ein Weiter-so pochen und in einer paternalistischen Art und Weise eine Zukunft ausmalen, die mit der Realität nichts zu tun hat.
Also ich höre aus Ihren Worten, der Spardruck bleibt nicht nur für das nächste Jahr, sondern auch für das darauffolgende Jahr. Genau. Das heißt, die Situation wird sich nicht allzu sehr verbessern in der Berliner Kulturszene, was deren Finanzierung angeht.
Nicht nur in der Berliner Kulturszene, sondern in Deutschland insgesamt.
Ja, aber jetzt reden wir erstmal über Ihren Verantwortungsbereich. Und wenn man jetzt schaut, also wir hören viel, viel Misstrauen Ihnen gegenüber, auch Ihnen persönlich gegenüber Ihrer Arbeit als Kultursenator. Es gibt ja auch Petitionen mit über 100.000 Unterschriften. Also es scheint so zu sein, wenn man sich auf allen Ebenen der Berliner Kulturszene so umschaut, an den kleinen Häusern, an den großen, überall eigentlich, wenn man so Ihren Namen nennt und Ihre Arbeit, dann ist da große, große Skepsis. Wie gehen Sie damit um?
Ich kann nachvollziehen, dass es derzeit ob der harten Kürzungen eine große Erregung, eine Wut und eine Unsicherheit gibt. Wir reden hier von Existenzen, die nachhaltig beeinträchtigt werden. Ich nehme das gerne auch an und will hier keine Verantwortungsverschiebung machen. Aber wissen Sie, die Situation wird nicht besser, indem man sie negiert. Jeder musste wissen, dass wir in ein hartes Einsparungsszenario gehen. Ich habe im August im Humboldt-Forum alle Kulturschaffenden eingeladen, um gemeinsam mit mir und Stefan Evers die unterschiedlichen Szenarien zu besprechen.
Der Finanzsenator von der CDU.
Genau, der Finanzsenator von der CDU. Und wir haben mit den Kulturschaffenden genau dieses Szenario besprochen. Jeder hatte die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und wir haben im Anschluss daran in mehreren Zoom-Calls, in mehreren persönlichen Gesprächen, die ich hier in meinem Büro auch mit den Kulturschaffenden, sei es die Opernstiftung, Bühnenverein und viele, viele andere geführt habe, auf diese Situation hingewiesen. Also wer es hören wollte, der hat gehört, dass es harte Einsparungen geben wird. Habe ich von einer Einsparungsquote von 10% gesprochen? Ja.
Jetzt ist sie 12%.
Ja, wenn man aber bedenkt, dass wir bei 200 Millionen Euro waren, die eigentlich als Einsparsumme vorgesehen waren und es mir in vielen Hintergrundgesprächen gelungen ist, mit den Kolleginnen und Kollegen auch von der Koalitionsspitze das Ganze auf 130 jetzt zunächst mal zu reduzieren, die Hoffnung war 110, dann kann man schon mal sehen, dass die 70 Millionen sich nicht von alleine in Luft aufgelöst haben.
Was bedeutet Kultur für die Daseinsvorsorge der Menschen?
Möchte ich hier eine Opferkonkurrenz inszenieren? Was ist jetzt wichtiger im Vergleich zu dem anderen Ressort? Das mache ich nicht. Und deswegen sage ich, wir leisten unseren Beitrag von der Kultur, gerade in diesen schwierigen Zeiten. Meine Verpflichtung als Senator ist es, alles dafür zu tun, auch weiterhin, dass die Härten abgemildert werden. Und mein Wunsch ist, dass wir die Situation annehmen. Und der Weg daraus nicht sein kann, dass noch mehr Geld aus irgendwelchen Töpfen kommt, sondern dass wir die Realität eines schmalen Haushaltes annehmen und wir damit sehr kreativ und proaktiv umgehen.
Das sagt George Schallow von der CDU, Berlins Kultursenator, der einen massiven Spardruck in seinem Etat managen muss, nämlich 131 Millionen Euro. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und gleich fragen wir jemanden, der die Berliner Kulturszene besonders gut kennt, was er aus den Aussagen des Senators für die Zukunft herausliest. Ja, wir haben es gerade gehört vom Kultursenator von Berlin, Joe Ciallo von der CDU. Er hat versucht zu erklären, diese massiven Kürzungen, die die selbsternannte Kulturhauptstadt Deutschlands, so versteht sie sich zumindest zu großen Teilen, betreffen werden. 131 Millionen Euro, auf jeden Fall ein historischer Einschnitt. Seit 20 Jahren gab es nicht mehr solche heftigen Kultureinschnitte. Und wir haben es gehört, er hat auch schon angekündigt im Gespräch hier mit uns, dass es nicht wirklich allzu viel besser werden wird. Fragen wir doch mal den Kritiker Ingo Arendt, der für uns die Kulturszene in Berlin immer wieder verfolgt, wie er diese Aussagen des Kultursenators wahrnimmt. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Balzer.
Also, er hat ja gesagt, er habe Schlimmeres verhindert. Er hat von dieser Summe von 200 Millionen gesprochen, die erst irgendwie auf dem Plan war. Daraus sind jetzt 131 Millionen geworden. Kann man ihm das zurechnen, dass er wirklich Schlimmeres verhindert hat?
Herr Balzer, der Kultursenator hat nach Meinung fast aller Beobachter der Szene eigentlich keine gute Figur gemacht in diesem Kürzungsszenario. Er ist überrumpelt worden. Er ist teilweise, das haben die Beteiligten jetzt eingestanden, an Geschäftsgesprächen nicht beteiligt gewesen, wo Kürzungslisten diskutiert worden sind. Und man merkt diesem Gespräch an, dass er unter Druck steht. Sonst käme er nicht zu dieser abenteuerlichen Behauptung von den 200 Millionen, die im Raum gestanden haben und von der er nun 70 Millionen gerettet hat. Das halte ich für eine sehr fragwürdige Behauptung. Im Vorfeld war immer nur, auch bei dem berühmten Gespräch im Humboldt-Forum, von 10% die Rede gewesen. Eine so eklatante Summe wäre längst durchgestochen worden oder im Umlauf gewesen, weil sich sowas nicht verheimlichen lässt, vor allem in dieser Größenordnung. Das ist für meine Begriffe eine Schutzbehauptung, die ihn besser dastehen lassen soll, und für mich wenig glaubhaft.
Er spricht ja auch davon, dass die Resilienz gestärkt werden soll. Er sagt, es sollte eine Neuaufstellung geben, auch neue Finanzierungsformen, mehr Zusammenarbeit, vielleicht auch ja Zusammenlegung von Strukturen, so langfristige Strategien, die er offenbar vorhat mit den Institutionen. Ist das tragfähig, was er da vorschlägt?
Wenn ich das am Anfang vielleicht nochmal sagen darf, ich finde es sehr schwierig, dass Joe Ciallo von der Kultur hier implizit als einem aufgeblähten Selbstbedienungsladen spricht, auch in anderen Interviews, die er schon gegeben
hat. Also hat das hier wörtlich nicht gesagt, ne? Aber das ist so
also
ihre.
Ja, das ist jetzt meine Interpretation, ja. Wo er sagt, mit vollen Händen Geld ausgegeben worden ist, auch diese Anschiebung von verschiedenen Renovierungsvorhaben. Und aus meiner Sicht ist das Gegenteil der Fall. Er spricht immer von einem Rekordhaushalt. Wenn man aber jetzt mal den Kulturhaushalt im Vergleich zum Gesamthaushalt sieht, stellt man eben fest, dass er nur 2,1% des Gesamthaushaltes ausmacht. Und wenn man jetzt ständig behauptet, dass die Kultur ein solch wichtiges Mittel zur Stärkung von Resilienz, von Diversität, von Zusammenhalt für die Demokratie wäre, dann müsste man, das sage ich jetzt mal ungeschützt hierhin, diesen Haushalt eigentlich verdoppeln. Das gilt auch für den Bundeshaushalt, nicht? Also da ist ja auch ein ähnliches Verhältnis.
Für den Kulturhaushalt des Bundes, meinen Sie?
Den Kulturhaushalt des Bundes. Und wenn der Spardruck so groß gewesen wäre, seit Amtsantritt dieser schwarz-roten Koalition in Berlin im 2023, wird das Versäumnis keine konkreten Pläne entwickelt zu haben über diesen allgemeinen Gedankenaustausch im Humboldt-Forum hinaus, umso schwerer. Und das jetzt auf dem Rücken der Beteiligten auszutragen, finde ich unfair. Und was er ja jetzt von den neuen Methoden anspricht, ist ja vollkommen klar, dass mit Ticketing, neuem Ticketing, Sponsoring oder mit der Aktivierung von Freundeskreisen eine Summe von 130 Millionen niemals kompensiert werden kann. Das ist die alte Diskussion über Kultursponsoring durch private Investoren oder Zuwendungsgeber, die Anteile privaten Kultursponsoring an den Gesamthaushalten in der Kulturhaushalten in der Bundesrepublik liegen bei 10%. Selbst wenn man sie verdoppeln würde, würde es nicht ausreichen. Das ist ein Holzweg.
Vielleicht greifen wir eine Sache nochmal raus, weil Sie sich besonders auch die Kunstszene in Berlin immer wieder anschauen. Das ist ja eigentlich eine Szene, die ja, sag ich mal, in den Spitzen ja durchaus sehr viel Geld verdienen kann. Natürlich in den wohlhabenden Galerien und was so große Sammler angeht, aber eben da, wo sie beginnt, da in den kleinen Ateliers und in kleinen Ausstellungsräumen, Orte, wo sich immer auch junge Künstlerinnen und Künstler etablieren können, da könnte es schwierig werden. Welche Auswirkungen haben denn die Streichungen für die Kunstszene, gerade für die, ich sage mal, etwas schrägeren, jüngeren, innovativeren Orte?
Naja, natürlich eine verheerende, weil die mit ganz kleinen Etats arbeiten. Und wie gesagt, also Berlin ist eben nicht nur deutsches Theater, Nationalgalerie, komische Oper, sondern dieser Ruf, Weltkunststadt, Weltkulturhauptstadt, der ist eben durch diese freie Szene eigentlich erst entstanden. Und nehmen wir mal vielleicht einfach zwei Beispiele, den sogenannten Schinkel-Pavillon in Berlin, ein denkmalgeschütztes Gebäude, wenige Meter vom Humboldt-Forum entfernt, ein avantgardistischer Ausstellungsort 1968 in der DDR, erbaut in einem alten Gebäude, denkmalgeschützt. Eines der Häuser, das neben vielen anderen eben dieses Bild der unkonventionellen Kunstszene mitgeformt hat. Es läuft im Moment eine Ausstellung von Sigmar Polke. Es sind oft sehr viel zeitgenössische, zeitdiagnostische, politische Ausstellungen da. Wenn da jetzt die Förderung um 50% gekürzt wird, die kriegen eine Zuwendung von 300.000 Euro, eigentlich eine läppische Summe bei den ganzen Summen, die hier jetzt im Spiel stehen, ist die verbleibende Summe, die die dann noch haben, um ihren Laden zu betreiben, eigentlich nicht viel mehr als eine Abwrackprämie. Man kann dann nur noch eine geordnete Schließung machen. Und so trifft es eben ganz viele. Den Biber Kunstraum, wo migrantisches Kino gemacht wird. Savvy Contemporary, einer der Institutionen, weswegen Sammler aus Amerika kommen, um in den Wedding zu gehen. Das hat der jetzige HKW-Intendant Bonaventure Ndikung als einen ersten postkolonialen Artspace in Berlin gegründet, von Neukölln nach Wedding. Das Zentrum Kunst und Urbanistik in einem alten Güterbahnhof in Moabit, die Mondiale, die sich für migrantischen Zugang für Kunst einsetzt, das verschwindet. Mhm. Und damit eigentlich dieser Nährboden dieses großen Labels Weltkunststadt, das ist dann nicht mehr da und das wird auch nicht mehr rückholbar sein.
Also große Bedrohungen für die Kulturszene in Berlin angesichts dieses Spardrucks. Einschätzungen waren das von unserem Kritiker Ingo Arendt. Vielen Dank. Und ironischerweise ist genau das Deutsche Theater in Berlin auch sehr stark betroffen von möglichen Einsparungen. Das war aber erstmal heute Abend ein Ort, der eine hohe mediale Aufmerksamkeit auf sich zog, natürlich, weil also die große Premiere war einer von Memoiren, einer Autobiografie, die lange erwartet worden war, nämlich von Angela Merkel, die Frau, die ja viele Jahre nicht nur die deutsche, sondern auch die Weltpolitik geprägt hat und dabei eben sehr wenig über sich selbst gesprochen hat. Jetzt also diese Erinnerung, die ja auch eine persönliche Sicht auf sich selbst und auf die Weltpolitik sein sollten. Stefan Detjen hat ihr Wirken lange begleitet, ist Leiter unseres Hauptstadtstudios und war bei der Premiere dabei. Schönen guten Abend, Stefan.
Hallo, Vladimir.
Also, deutsches Theater, da erwartet man ja eine ordentliche Bühne, viel Licht. Wie war der Abend inszeniert?
Naja, das ist ein Abend, der und ein Ort vor allen Dingen, mit dem Angela Merkel eng verbunden ist. Sie hat erzählt, dass sie schon in ihrer Kindheit, Jugend in der DDR mit ihren Eltern dort war, Inszenierungen gesehen hat. Jetzt war es der Ort für ein Wiedersehen auch mit Weggefährtinnen, Weggefährten. Monika Grütters, die ehemalige Kulturstaatsministerin, war da. Volker Kauder, die ehemalige Fraktionsvorsitzende, ganz großer Theaterfan, Liebhaber, der viel im deutschen Theater zu sehen ist. Ulrich Matthes, der Schauspieler, auch ein guter Bekannter oder Freund von Angela Merkel, war da. Und dann natürlich ein interessiertes Publikum, nicht zuletzt auch Journalisten. Also wir standen da auch um eine ganze Reihe von Kolleginnen und Kollegen und dachten, naja, so war das früher. Wenn wir dann später in den Bus gestiegen sind und auf Delegationsreisen dann zum Regierungsflieger dann zusammengegangen sind und Angela Merkel auf diesen Reisen begleitet haben.
Nun liegt ja das Buch nun auch vor. In den nächsten Tagen und Wochen kann jeder nachlesen, wie die Kanzlerin ihre eigene politische Biografie versteht auf 700 Seiten. Sie kennen den Text auch schon und jetzt, was Sie heute Abend erlebt haben da auf der Bühne. Was gab es denn von ihr zu hören, was man im Buch vielleicht nicht wiederfindet?
Ja, vielleicht muss man doch nochmal sagen, weil es einfach so gewichtig ist, was in diesem Buch eben auch eine große Rolle spielt und auch in diesem Gespräch, das Angela Merkel da zur Vorstellung mit der Journalistin Anne Will geführt hat, einen ganz großen Raum eingenommen hat. Und das waren eben die Erinnerungen Merkels, dann aufgeschrieben mit ihrer Co-Autorin und langjährigen Weggefährtin Beate Baumann an die Zeit in der DDR. Auch die Verteidigung eines Lebens in der DDR, gerade an diesem Ort natürlich, also die Erinnerung, dass das eben auch ein Staat war, der auch, aber nicht nur von der Repression, von der Oppression des SED-Regimes geprägt gewesen ist.
Dass dieser Staat nicht das ganze Leben ist, das Leben mehr ist. Gott sei Dank ist Leben auch in der DDR mehr gewesen. Es waren Freunde, es waren Eltern, es waren Feste, es waren schöne Erlebnisse. Deshalb schreibe ich ja auch Glückliche Kindheit.
Also glückliche Kindheit. Und das ist für Angela Merkel, das hat sie in diesem Gespräch nochmal sehr deutlich gemacht, nicht nur persönliche Erinnerung, sondern das ist in vielerlei Hinsicht auch der Schlüssel zu ihrem Verständnis als Person, als Bundeskanzlerin und auch zum Verständnis von vielen Entscheidungen, die sie dann eben als Bundeskanzlerin getroffen hat und die bis heute und zum Teil ja gerade heute wieder Anlass auch zu Diskussionen, zu Kontroversen, zu kritischen Fragen geben.
Und da haben sich ja viele gefragt, wie würde sie auf die aktuelle Lage reagieren? Wie würde sie vielleicht auch kommentieren bei so einer Buchpremiere, den langsam beginnenden Wahlkampf, die vorgezogene Wahl und natürlich auch viele Fragen an sie selbst, an ihre Russlandpolitik, an vielleicht auch Dinge, die nicht gelungen sind in ihrer Kanzlerschaft. Hat sie das zugelassen, diese Selbstzweifel vielleicht auch, Selbstkritik, war das möglich heute Abend?
Naja, insofern beging der Abend dann dieses Gespräch mit Anna Will natürlich dann über das Buch hinaus und war Teil der jetzt seit 24 Stunden etwa andauernden Rezeptionsgeschichte dieses Buches. Und die ist ja davon geprägt, dass viele eben in dieses Buch geschaut haben und gesagt haben, na also lernen wir da nun eine reumütige Angela Merkel kennen, eine Politikerin, die ihre zentralen und umstrittenen Fragen kritisch reflektiert und vielleicht zu ganz anderen Ergebnissen kommen würde. Mich hat es nicht überrascht, überhaupt nicht überrascht, dass das in diesem Buch nicht der Fall ist. Angela Merkel ist eine Politikerin gewesen, die bekanntlich immer gesagt hat, sie hat die Sachen vom Ende her durchdacht. Und insofern ist es nicht erstaunlich, dass sie zum Ergebnis kommt, die wesentlichen Entscheidungen, die sie getroffen hat, in der Flüchtlingskrise mit Blick auf die Russland- und Ukraine-Politik, auch mit Blick auf Nord Stream, das waren richtige Entscheidungen. Aber sie hatte eben auch in diesem Gespräch nochmal deutlich gemacht, dass ihr Horizont eben immer derjenige von einer Politikerin ist, die diese Entscheidungen auch als Autorin jetzt in den damaligen Horizont einbietet. Und insofern dann auf die Frage antwortet, ja, was würde sie es denn kosten, wenn sie jetzt heute sagen würde, zum Beispiel das Festhalten in Nord Stream war ein Fehler. Ja, was würde es sie kosten?
Die Frage nach dem, was hätte es mich gekostet?
Dann fragen Sie mich.
Sie hätte mich gekostet, dass ich etwas sagen würde, dann, weil es jetzt vielleicht so erwartet wird, was ich mich in die Zeit von damals zurückversetzend nicht glaube.
Und das ist es eben, was sie als Autorin gemeinsam mit Beate Baumann dieses autobiografischen Text, es macht sich in die Zeit von damals zurückversetzen und ihre Leserinnen und Leser mitnehmen und da nochmal begründen, erklären, rechtfertigen, warum sie sich damals so entschieden hat.
Stefanie, wenn Sie so sehen, heute Abend auf der Bühne sehen, Ihr Buch wahrnehmen, diese Kultur des Kompromisses und des Ausgleichs, für die sie steht, ist das schon fast aus der Zeit gefallen?
Nein, ich glaube nicht, dass das aus der Zeit gefallen ist. Das waren ja ihre Abschiedsworte, wenn man sich daran erinnert, bei diesem Zapfenstreich zur Verabschiedung der Bundeskanzlerin. Da gab es einen kleinen Empfang danach noch und da verabschiedete sich sinngemäß mit den Worten und vergesst mir den Kompromiss nicht. Und das zeigt sich ja heute auch beim Scheitern der jetzigen Regierung, wie wichtig die Kunst des Kompromisses ist, nicht nur in der bestimmten Zeit, sondern weil es unser Verfassungssystem verlangt, immer wieder als Meisterin oder Meister der Kompromisse zu agieren in einem System, das mit dem Mehrheitswahlrecht eben dazu führt, dass Koalitionen gebildet werden muss, das im föderalen System dazu führt, dass Kompromisse zwischen Bund und von verschiedenen Parteikonstellationen regierten Ländern erzielt werden müssen. Und insofern war Angela Merkel natürlich eine Meisterin des Kompromisses und jeder ihrer Nachfolger, Olaf Scholz, der gerade auch daran gescheitert ist, Friedrich Merz, wenn er in ihre Fußstapfen treten sollte, denkwürdigerweise, wird sich insofern dann in die Traditionslinie Angela Merkels und der früheren Bundeskanzler begeben müssen und sich im Schmieden von Kompromissen bewähren müssen.
Beobachtungen, Einschätzungen von Stefan Detjen, dem Leiter unseres Hauptstadtstudios, nach dieser Buchpremiere, dieser denkwürdigen Buchpremiere, die Autobiografie von Angela Merkel. Freiheit, so heißt sie. Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen von Bettina Ritter.
Der Opernregisseur und Musikdramaturg Berthold Schneider wird neuer Intendant des Staatstheaters Cottbus. Er übernimmt das Amt im Sommer 2026, teilte das brandenburgische Kulturministerium mit. Schneider war unter anderem Operndirektor des Saarländischen Staatstheaters, hatte einen Managerposten an der English National Opera in London und arbeitete als Intendant der Oper Wuppertal. Er wurde unter anderem mit dem Preis für das beste Opernprogramm und dem Theaterpreis des Bundes geehrt. Da der derzeitige Intendant in Cottbus, Stefan Merki, sein Engagement schon im kommenden Jahr beendet, tritt vorübergehend der Schauspieler und Regisseur Hasko Weber die Nachfolge von Merki an, bevor im übernächsten Jahr dann Schneider übernimmt. Die deutsche Thriller-Serie Liebes Kind hat in New York den International Emmy Award in der Kategorie Fernsehfilm-Miniserie gewonnen. Über den Streamingdienst Netflix wird sie in 90 Ländern gezeigt. Charlotte Voss.
Die sechsteilige Serie rollt einen 13 Jahre alten vermissten Fall neu auf. Die Ermittler stoßen auf eine dunkle Wahrheit mit mehreren Opfern, darunter auch Kinder. Mit Kim Riedle als gekidnappter Frau in der Hauptrolle schaffte es Liebes Kind vergangenen Herbst binnen Tagen unter die Netflix Top 10. Als Vorlage diente der gleichnamige Thriller von Romy Hausmann. Ohne Preis reist hingegen die Crew von Gong mein spektakuläres Leben nach Hause. Die Produktion für den Kinderkanal von ARD und ZDF erzählt den herausfordernden Alltag eines autistischen Mädchens.
Der Hauptpreis in der Kategorie Dramaserie ging an die Show Drops of God aus Frankreich. Im vergangenen Jahr war der große Preis an Die Kaiserin aus Deutschland gegangen. Die International Emmy Awards würdigen jährlich Fernsehproduktionen, die nicht in den USA entstanden sind. Seit dem weltweiten Boom von Serien auf Streaming-Plattformen hat die Preisverleihung neues Gewicht bekommen. Der immer wieder aufflackernde Streit zwischen den Hip-Hop-Musikern Drake und Kendrick Lamar hat sich zugespitzt und könnte bald vor Gericht verhandelt werden. Beide Rapper sind bei Universal Music unter Vertrag. Nun wirft Drake dem Konzern vor, einen Song von Lamar künstlich gehypt zu haben, obwohl sich der Text gegen Drake richtet. Demnach sei Lamars Song Not Like Us nur durch Tricks viral gegangen. Universal habe eine Kampagne gestartet, um Streamingdienste und Radiosender zu manipulieren, soll es in der Anklageschrift heißen, auf die sich mehrere US-Medien berufen. Dem Musikunternehmen und dem Konzern Spotify, der ebenfalls angeklagt wurde, wirft Drake eine langjährige, symbiotische Geschäftsbeziehung vor. Universal nannte die Anschuldigungen des kanadischen Rappers beleidigend und unwahr.
Bettina Ritter mit den Kulturnachrichten. Vielen Dank. Große Erschütterungen, nicht nur in den USA natürlich, sondern auch weltweit nach dem Wahlerfolg von Donald Trump, der dann Ende Januar sein Amt antreten wird. Jetzt haben wir so eine Art Zwischenzeit, wo sich eben ja die Trump-Getreuen vorbereiten, wo er sein ja auch durchaus umstrittenes Regierungsteam vorgestellt hat, aber viele eben auch die Wunden sich lecken, die auf der politisch anderen Seite stehen. Zum Beispiel in der großen Stadt New York, die ja nun wirklich sehr demokratisch geprägt ist, aber dort auch ja einige Wahlbezirke aufzuweisen hat, die dann doch für Trump gestimmt haben. Also ganz so eindeutig blau und den Demokraten zugeneigt ist diese Stadt eben auch nicht mehr. Und dort erreichen wir eine der renommiertesten Autorinnen Deutschlands, Essayistin, Erzählerin, Lyrikerin, wichtige Stimme der zweiten Generation nach dem Holocaust, Esther Dieschereit, die dort vielleicht nicht unbedingt mit ihrem Buch unterwegs ist, sondern mit einem Film, einer Dokumentation über ihre Mutter und ihre ältere Schwester, die im Untergrund den Holocaust überlebt haben. Und wir erreichen Esther Dieschereit jetzt in New York. Schönen guten Abend oder guten Tag nach New York, besser gesagt.
Ja, guten Abend.
Sie haben eine kleine Reise schon hinter sich. Sie waren in Boston, Sie waren in Dartmouth, Sie waren in Charlottesville, jetzt eben auch in New York, haben Ihren Film vorgestellt. Wie haben Sie ja das Publikum dort erlebt? Also Ihr Film ist ja durchaus auf seine Weise sehr politisch. Welche Diskussionen werden da geführt nach diesem politischen Umbruch? Was ist Ihr Eindruck?
Also der Film hat ja den Titel auf Englisch My Illegal Life, auf Deutsch Mein illegales Leben. Und allein schon dieser Titel führt ja sofort dazu, dass also die Pläne, die Donald Trump auf den Tisch gelegt hat, eben nun beschleunigt zur Deportation der Undocumented People überzugehen, sozusagen als Tagesfrage aufgeworfen sind. Also die Leute bewegt dann die Frage, was tun sie eigentlich unter solchen Mehrheitsverhältnissen und was ist dann richtig? Also ist es richtig, einfach zu akzeptieren, dass eine Mehrheit jetzt so gewählt hat? Oder wie stellt sich da eigentlich die Frage der persönlichen Verantwortung? Und da gibt es natürlich auch zum Beispiel unter den sehr jungen Studierenden, aber auch unter den anderen die Frage, wie müssen wir uns jetzt auch organisieren, wie müssen wir andere Allianzen schaffen und wir müssen auch die Betroffenen, die Undocumented People, beginnen zu schützen. Und wie macht man das dann? Und ist man eigentlich immer dazu verpflichtet, jetzt dem Wahlergebnis sozusagen nachzugehen? Oder gibt es in diesem Moment, wo es sozusagen unmoralische Gesetze auch gibt und in der Vorbereitung sind, die persönliche Verantwortung, sich anders zu verhalten? Mhm. Das wirft dieser Titel des Films eigentlich sehr deutlich auf und es hat die Leute auch sehr bewegt.
Sie haben ja viele junge Menschen auch getroffen. Ne? An Universitäten waren Sie viel. Erleben Sie da auch ja fast schon eine Abwendung von der Politik hin mehr, das höre ich so ein bisschen aus Ihren Worten, hin mehr vielleicht zu zivilgesellschaftlichen Initiativen, zu Vernetzungen auf anderen Ebenen?
Also das ist sicher die Frage, die aufgeworfen ist. Also wie kann Grassroot also stärker sich einmischen? Und zunächst mal geht es aber auch um eine ganz klare Zeichnung dessen, was geschehen ist. Also Timothy Snyder schreibt ganz klar, es handelt sich hier um Faschismus. Es handelt sich um Faschismus. Und wenn eben
der Faschismus Autor
auf diese Weise an die Macht gekommen ist, dann ist eben die Zivilgesellschaft auch aufgefordert, das so zu sehen und nicht medial so zu tun, als ist das eben auch ein wichtiger Politiker, sondern es ist genau jemand, der eben die Aushebelung von Staat, von bürgerschaftlicher Regulierung auch der Interessen der Bürger zum Ziel hat. Also da geht es ja immer darum zu sagen, Staat ist sowieso schrecklich, Bürokratie ist schrecklich und ich befreie euch davon. Und es das heißt dann auch umgekehrt freies Spiel für alle, die sich wirtschaftlich bereichern wollen, sodass sie es ungehemmt können. Ende des Klimaschutzes. Ich habe Leute getroffen auf einer ganz elementaren Ebene, ne? Zum Beispiel eine Akupunkturistin, die beginnt jetzt ihre Vorräte zu sammeln, also nochmal extensiv zu bestellen, weil man befürchtet, dass die Politik von Donald Trump dazu führt, dass eben auch zum Beispiel bestimmte medizinische also Nadeln, die gebraucht werden, dass die in Kürze einfach nicht mehr zur Verfügung stehen, weil dieses herrliche America First dann eben auch Konsequenzen hat.
Aber diese historischen Parallelen, also Sie haben sie ja selber sogar jetzt gerade geschlagen, ja, sozusagen mit Ihrem Film. Also ich habe persönlich da immer so eine gewisse Vorsicht, diese historischen Parallelen zu ziehen und diese Brücken zu bauen, gerade im Verhältnis zum Holocaust natürlich. Und dann wurde er auch Donald Trump eben als Faschist bezeichnet, Sie haben es gerade selber gesagt, sogar Kamala Harris hat es mal in einem vielleicht unbedachten Moment im Wahlkampf selber nochmal gesagt. Sind diese historischen Parallelen, nützt das was im Umgang mit dieser neuen Trump-Ära?
Naja, es bedeutet ja, man muss sich in voller Klarheit sagen, hier hat jemand nach der Regierung gegriffen und sie bekommen, der eine faschistische Bewegung vertritt und die also auch vollkommen schamlos offenbart. Und da ist natürlich die Replik darauf, wie Hitler an die Macht gekommen ist. Das ist ja auch nicht so, dass das nicht Anhänger gegeben hätte. Nein, das deutsche Volk hat ja zu hohem Prozentsatz diese Diktatur unterstützt. Das machte sie ja in gar keiner Weise richtig oder besser. Und dass man das nicht übersieht jetzt, also darum scheint es doch zu gehen, sind auch ganz viele Leute noch richtig unter Schock. Ich habe auslandsdeutsche Menschen getroffen, die sich auch jetzt ganz besonders darüber kümmern, wie sie bei den deutschen Wahlen eben sich beteiligen können. Yeah. Sie sagten zum Teil, also ich hätte nicht gedacht, dass mich nach 20 Jahren Aufenthalt in den USA das nochmal so bewegt, dass ich einen deutschen Pass habe und dass ich auch an diesen Wahlen dort teilnehmen will, eben in Deutschland.
Esther Discherer, die Autorin, unterwegs mit ihrer Dokumentation und ihren Eindrücken in den USA. Wir erreichen Sie in New York. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und Ihre Eindrücke.
Dankeschön.
Viele Grüße. Und wir schauen in die Feuilletons vom nächsten Tag, also vom 27. November. Gregor Sander tut das.
Mag eigentlich noch irgendjemand Caspar David Friedrich sehen, nach diesem Jubeljahr zum 250. Geburtstag des geliebten Romantikers? Einer geht noch, meint Andreas Platthaus in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Also, Friedrich, Freunde, schnell nach Weimar und keine Ausrede, dass man in diesem Jubiläumsjahr ja schon in Hamburg, Berlin, Dresden, womöglich auch Schweinfurt und Greifswald gewesen ist. Den Schlusspunkt des deutschen Friedrich Reigens bestreitet der Ort des Beginns der Karriere. Und nach den sinnüberflutenden und bisweilen auch unterpflügenden Materialschlachten der Großschauen lernt man hier wieder das Mitdenken, so der FAZ-Kritiker. Die Schau Caspar David Friedrich, Goethe und die Romantik im Schillermuseum zeigt alles, was Weimar vom Maler besitzt, nämlich 3 Gemälde, 8 Zeichnungen, ein Skizzenbuch, 5 Grafiken, 2 Autographen sowie wenige Leihgaben und den berühmten Brief, den der Maler an den Dichterfürsten schrieb. Trotzdem urteilt Platthaus: Nirgendwo sonst war und wird es sein wie in Weimar, so konzentriert und so sinnenfroh. Mag eigentlich noch irgendwer Politiker sehen? Im Wahlkampf der kommenden Wochen wird sich das wohl nicht vermeiden lassen und Mara Delius hat sich für die Tageszeitung Die Welt den grünen Spitzenkandidaten vorgeknöpft. Bei seinem ersten Küchentischgespräch tut Robert Habeck das, was er am besten kann, betroffen zuhören. In diesem auf Social Media verbreiteten Video hört Habeck einer Erzieherin, die von der Arbeit schwer überlastet ist, in deren Küche zu. Und Delius fragt sich, offen bleibt, in welcher Rolle Robert mit seinem Slimfit-Wollpullover mit dem überweiten Rollkragen hier auftritt. Als der mutige Robert Hood, der den Superreichen nimmt, was den überarbeiteten Schwachen zusteht? Als der betroffene Frauenversteher, der seinen Willen zur Macht in einen telegenen Einfühlungsmodus kanalisiert hat? Oder doch eher als ein Populist in Grün? Eine Antwort darauf findet die Weltkritikerin leider auch nicht und so können wir uns fragen, mag eigentlich noch irgendwer die Gesprächsbücher von Martin Suter und Benjamin von Stuttgart-Barre lesen? Offensichtlich ja, denn auch wenn kein Grund gleich so rumzuschreien, erst das zweite dieser Art ist, bereitet uns Christiane Lutz von der Süddeutschen Zeitung schon auf mehr vor, denn das Konzept ist auf eine endlose Anzahl Bände ausweitbar und somit ökonomisch genial. Auf ein Stichwort hin assoziieren die beiden drauf los, meist in Hotels oder bei Martin Suter zu Hause in der Schweiz. Es geht um Blumen, Housekeeping, Piercings, Rasenmäherroboter, Benutzernamen, Camping, Liebe, Eitelkeit, Gesundheit und das ist auch schon alles. Trotzdem wird dieses gedruckte Zwiegespräch vermutlich wieder viele Leserinnen und Leser finden und das gerade weil jegliche Relevanz fehlt oder, wie es die SZ-Kritikerin ausdrückt, man erfährt, was man nie wissen wollte, aber genau deshalb vermutlich nie wieder vergessen kann. Stuttgart-Barre zieht die Sonnenblume der Rose, die dümmste Blume, vor. Martin Suter färbt sich die Haare nicht. Stuttgart-Barre wäre gern ein Rasenmäherroboter und Martin Suter hatte mal einen Ohrring. So plaudern sie, immer ein bisschen zu amüsiert von der eigenen Originalität. Aber wo viel geredet wird und Stuttgart-Barre gnadenlos eine Pointe nach der anderen rausballert, sitzt auch alle paar Seiten mal eine. Und so, Christiane Lutz, es gibt also Schlimmeres. Aber vielleicht gibt es ja auch Besseres. 3 Staffeln lang wollten nämlich erstaunlich viele junge Leute die deutsche Serie Die Discounter sehen. Nun wird die letzte Staffel auf Amazon Prime gezeigt und Jan Freitag senkt im Berliner Tagesspiegel schon in der Überschrift den Daumen. Zeit, den Laden dicht zu machen. Aber immerhin mögen wir seine Kritik, die mit dem Satz endet: Insgesamt aber versandet der kultivierte Dadaismus früherer Tage im Gaga-Meme-tauglicher Zoten.
Gregor Sander aus den Feuilletons vom 27. November. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.